Von den bemerkenswerten Auszeichnungen in seinem beruflichen Werdegang möchte ich ein paar Kleinigkeiten nur erwähnen. Die BZ hatte tituliert, dass er kein Stubengelehrter war. Er war insofern auch kein Stubenhocker, dass er in seiner Zeit als Professor, immerhin jetzt auch 31 Jahre, in sehr, sehr vielen internationalen Universitäten Gastprofessuren angenommen hat. Ich zähle die jetzt nicht einzeln auf, um es kurz zu halten. Er hat unter anderem an Verdienstmedaillen auch bekommen, 1996 die polnische Erinnerungsmedaille für Kombattanten des Warschauer Aufstands, 1999 den Verdienstorden der Republik Polen und zudem noch 1998 den Bad Herrenalber Akademiepreis. Von den Veröffentlichungen, es ist ein weit gefächertes Oeuvre, man kann es in der Kürze der Zeit sowieso nicht vorstellen. Ich möchte lediglich auch aus Anlass des heutigen Themas ein paar Titel nennen, in denen Sie eventuell nachlesen können oder sich weiter informieren können zu den heutigen Themen. Da ist einmal ein Herausgeberband, Martin Heidegger, ein Philosoph und die Politik, erschienen bei Rombach. Dann nochmal zu Martin Heidegger ein Quellenband, Martin Heidegger und das Dritte Reich, sowie ein weiterer Sammelband zur Freiburger Universität in der Zeit des Nationalsozialismus, auch herausgegeben von Bernd Martin und anderen. Alle diese Bände können Sie leicht in der Buchhandlung Valtari auch bekommen. Und damit möchte ich auch schon schließen und bitte nun Professor Martin zu uns zu sprechen.
Vielen Dank für die nette Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass wir in 45 Minuten alle Probleme wenigstens anreißen. Es ist fast unmöglich. Heideggers brauner Schatten leistet auf der Geschichte der Freiburger Universität genauso wie seine philosophische Weltgeltung ihr noch immer zu internationalem Glanz gereicht. Der berühmte Sohn wird allerdings seinen Platz in der bewegten Geschichte der Alma Mater erst finden können, wenn der Rest von Unbehagen und Ungesagten über seine politische Vergangenheit verschwunden ist, so schon 1976 der damalige Rektor Engler bei einer Gedenkfeier. Dieses Diktum gilt leider noch immer, zumal laufend neue Quellen, häufig Briefe Heideggers, erscheinen und zur Neubewertung seines Denkens und politischen Handels geradezu nötigen. Der vor kurzem publizierten Auswahl von Briefen Martin Heideggers an seine Frau Elfriede über einen Zeitraum von 55 Jahren kommt ein besonders hoher historischer Erkenntniswert zu. Erstmals treten hier die Konstanten seines Denkens, seiner Sicht der Hochschule, seiner unsteten Lebensweise und nicht zuletzt seiner persönlichen Verfehlung, wohl nicht nur gegenüber seiner Ehefrau, deutlich hervor. Heidegger, 1889 in Meßkirch geboren, studierte hier in Freiburg, promovierte 1913 in Philosophie, habilitierte sich 1915 bereits. Er war ein Homo Novus, ein Aufsteiger gewissermaßen an der Universität. Die geistige Führung der Philosophie verfestigte sich bei Heidegger weiter durch das Erleben des Ersten Weltkrieges. Obwohl er seine Militärzeit größtenteils bei der Freiburger Postzensur verbrachte und ihm somit, ja, er konnte Fremdsprachen und konnte die Briefe deswegen gut lesen, und ihm somit das Gemeinschaftserlebnis des Schützengrabens erspart blieb, wollte er die aus dem Krieg zurückkehrenden jungen Helden nicht im, ich zitiere, rationalistisch zerriebenen Leben vermodern lassen, Zitat Ende, sondern ihnen, es geht weiter, lebendige Kategorien an die Hand geben. Ungeeignet für diesen Erziehungsauftrag schienen ihm die Juden und die Universitäten. Stattdessen sollte die deutsche Rasse, dieser Ausdruck erscheint in dem Brief, so viel Kraft aufbringen, um in die Höhe zu kommen. In einem Schreiben, drei Wochen vor dem Zusammenbruch 1918, entwarf er eine harsche, konservativ-revolutionäre Kritik an der gesamten Moderne. In diesem Schlüsseldokument offenbart sich Heideggers vom Krieg geprägte Weltsicht, wenn er schreibt, ich zitiere, nur noch die Jugend wird uns retten und neuen Geist schöpferisch in der Welt Gestalt werden lassen. Was auch kommen mag, den Glauben an den Geist müssen wir so sicher und vertrauend in uns leben haben, dass wir fähig sind, aufzubauen. Wie er sich diesen geistigen Aufbruch der betrogenen Generation vorstellte, legte er in seinem letzten Brief von der Front an seine Frau dar. Auf der Grundlage der freideutschen, das heißt völkisch-revolutionären Ideologie und nach dem Vorbild der akademischen Freischaren, in denen seine Frau Elfriede ihre geistige Heimat gefunden hatte, sollte die Einheit des Forschens, Lehrens und Erziehens gesucht werden. Die Hohe Schule, so ließen sich diese Gedanken weiterführen, sollte fest im Völkischen verankert, Studium somit ernster Dienst am Volksganzen sein. Wie bei der Masse der männlichen Kriegsteilnehmer stand auch bei Heidegger bei Kriegsende ein politisches Weltbild fest. Die Stationen waren dann die weiteren Stationen 1923, ein Ruf nach Marburg, dort Abfassung des berühmtesten Werkes Sein und Zeit auf Druck des preußischen Kultusministeriums, anschließend Berufung 1928 nach Freiburg. Mit dem Wahlerfolg der NSDAP im September 1930, das war der erste Wahlerfolg, scheint die radikal-völkische Rechte als mögliche Alternative in Heideggers Blickfeld gerückt zu sein. Der Philosoph las regelmäßig den Völkischen Beobachter und äußerte sich lobend über den Angriffsgeist der Hitlerbewegung. Die Universität hatte nach Heideggers Auffassung als Institution in der Weimarer Zeit vollständig versagt und müsse daher von innen her gründlich verwandelt werden. Die Professoren und der ganze akademische Lehrbetrieb schienen ihm so fern, als er sich zum Herbst 1932 zu einem Freisemester auf seine Hütte Tottnauberg zurückzog. Doch der innere Wandel der Hochschule war, wie im Falle Freiburgs, längst von studentischer Seite vorangetrieben worden. Heideggers Hoffen auf die Jugend und studentischer nationalistischer Aktivismus sollten bald mit seiner Übernahme des Rektorats zusammenfallen. Während der ganzen Weimarer Zeit wurde um die Reform der deutschen Universität, so auch in Freiburg, heftig gestritten. Aber es wurden nur zaghafte Versuche einer Umgestaltung unternommen. Staatsbürgerlicher Unterricht zwecks Verbreitung des demokratischen Gedankens wurde angeordnet von oben, aber von der Freiburger Universität nicht durchgeführt. Der kriegerische Geist eines unbeugsamen Revisionismus herrschte an der sich nunmehr als Grenzlanduniversität verstehenden Hochschule vor und wurde bei Gedenktagen an den Krieg und das Bismarcksche Reich gemeinsam von Professoren und Studenten in akademischen Weiherakten beschworen. Mit dem Regierungsantritt Hitlers drohte eine braune, aggressive Basisbewegung, meist in Uniformen der SA gehüllt, die Universität der Ordinarien hinwegzufegen und die Hochschule, zumindest vorerst und vorübergehend, in selbstorganisierte Wehrsportlager zu verwandeln. Doch die nationalsozialistische Führung verfügte, wie in fast allen politisch-gesellschaftlichen Bereichen, auch auf dem Sektor des Hochschulwesens über kein stringentes Konzept. Die Situation war völlig offen und blieb es eigentlich auch bis zu den Wahlen am 6. März 1933. Martin Heidegger war keinesfalls völlig unvorbereitet, wie er später behauptete, in das höchste Amt der Hochschule hineingedrängt worden, sondern hatte selbst seit den Märzwahlen, wenn auch aus sicherer Position im Hintergrund, danach gestrebt, um die Forderungen der Studentenschaft nach einer einschneidenden Reform mit seinen eigenen zu verbinden. Es galt, die Gunst der Stunde zu nutzen und das hochschulpolitische Vakuum im Sinne eigener Pläne und seiner wenigen Kampfgefährten zu füllen. Im Grunde konnte Heidegger, der größte deutsche Philosoph, damals nicht als Zuschauer am Rande stehen, wollte er sich selbst und seinen seit dem Weltkrieg geformten Leitsätzen treu bleiben. Ende März 1933 war dann auch die Entscheidung gefallen, Zitat, man muss sich einschalten. Die Vorgänge der Machtergreifung, in Anführungszeichen, an der Freiburger Universität sind nicht zuletzt dank der genauen Recherchen meines Kollegen Ott bekannt. Nachdem auf massiven politischen Druck hin erfolgten Rücktritt des gewählten Rektors, eines Mediziners Möllendorf, bestimmte der kurzfristig einberufene Große Senat, das Plenum aller Ordinarien, Heidegger nahezu einmütig einstimmig zum neuen Rektor. Freilich hatten in der Versammlung erstmals 13 Ordinarien von insgesamt 37 Abwesenden gefehlt, da sie als jüdisch versippt aufgrund eines Sondererlasses des badischen Reichsstatthalters Robert Wagner vom 5. April vorläufig als beurlaubt galten. Der abgewählte Rektor hatte sich vergebens als einziger der deutschen Rektoren auf der Rektorenkonferenz in Wiesbaden für die jüdischen Kollegen verwandt. Heidegger wusste bei seiner Wahl, was hochschulintern auf ihn zukommen würde, hatte indes bei der Entfernung der Juden wenig Gewissensbisse. Zwar lehnte er den platten biologistischen Antisemitismus ab, pflegte aber seit langem eine kulturell begründete Gegnerschaft zum Judentum und führte die Anordnung der Regierung als Verwaltungsmaßnahmen gesetzestreu durch. Um seiner größeren Ziele willen, die ganze Bewegung zu läutern und zu klären, nahm Heidegger das Ausscheiden der jüdischen Kollegen mit 43 Personen, genau 13,2% des Lehrkörpers, in Kauf. Dieser geistige Aufbruch, den Führer führen zu wollen, sollte in der Rede zur feierlichen Übernahme des Rektorats programmatisch festgeschrieben werden. Noch vor dem Festakt trat Heidegger zusammen mit seiner Frau Elfriede am 3. Mai 1933 demonstrativ in die Partei ein. Das parteiamtliche Blatt hier in Freiburg, der Alemanne, spendete dann auch höchstes Lob und stilisierte Heidegger zum geistigen Führer zeitgenössischen Denkens. Der angestrebte Schulterschluss zwischen Staat und Hochschule war auf kommunaler Ebene gelungen. Nun galt es, mit Hilfe der rebellischen Studenten, die zaghaften Professoren, ja überhaupt die deutsche Hochschule schlechthin für den Aufbruch zu begeistern. Schnell hatten einige oppositionell eingestellte Kollegen, also Professorenkollegen, die eigentlichen Absichten des neuen Rektors erkannt und wie der Nationalökonom Walter Eucken davor gewarnt, dass sich Heidegger offensichtlich als der geistige Führer der neuen Bewegung fühle. Das weitgehend von Heidegger selbst inszenierte Spektakel der Rektoratsübernahme sollte daher auch ursprünglich über den Reichsrundfunk übertragen werden, um die Führungsrolle Freiburgs bei der Umgestaltung der deutschen Hochschullandschaft zu reklamieren. Trotz des in letzter Minute erfolgten Verbots der Übertragung verfehlte die Rede ihren Zweck nicht. Mit seinem Bekenntnis zur Trias von Arbeitsdienst, Wehrdienst und Wissensdienst hatte der neue Rektor eigene Überlegungen und studentische Forderungen endlich in Einklang gebracht, ohne den Nationalsozialismus oder den Führer überhaupt erwähnen zu müssen. So neu war der Inhalt der Rede keinesfalls. Neu und ungewohnt war lediglich die philosophische Verpackung. Die Hochschule sollte als völkische Gemeinschaft ihren auf der Philosophie gründenden Wissenschaftskosmos wahren. In späteren Rechtfertigungsversuchen sollte Heidegger immer wieder auf diese von ihm intendierte Selbstbehauptung der Hochschule rekurrieren. Von Anbeginn seiner Amtsführung hatte der neue Rektor keine Zweifel gelassen, dass die Hochschule nunmehr in einem neuen Stil geführt werde. Selbstbewusst präsentierte er sich gegenüber den Kollegen und den Mitrektoren aller deutschen Universitäten als im Zuge der Gleichschaltung eingesetzter Hochschulführer per Rundschreiben. Das war unüblich und dazu hatte ihn auch keiner gedrängt. Stand schon die Freiburger Kollegenschaft nicht einmütig hinter ihrem Führerrektor, so entzogen sich auch der Hochschulverband, die inoffizielle Standesvertretung der deutschen Professoren sowie die Rektorenkonferenz der von Heidegger geförderten und von der Partei erwünschten strukturellen Umgestaltung der Universitäten nach dem Führerprinzip. Die Professorenschaft bejahte zwar mit großer Mehrheit die nationale Revolution und diente sich dem Nationalsozialismus geradezu an, aber die unumgänglichen Reformen wollte sie lieber selbst in die Hand nehmen und vor allem die selbstständige Stellung der Ordinarien wahren. Das ist ja heute nicht viel anders. Auf der Berliner Rektorenkonferenz am 8. Juni 1933 sollte dann diese Machtübernahme sozusagen reichsweit vollzogen werden. Heidegger hatte das alles eingefädelt. Der Vorsteher der Rektorenkonferenz, das war traditionell der Hallenser Rektor, sollte abgewählt und Heidegger sollte diesen Posten oder wollte diesen Posten übernehmen. Das Ganze ging schief und Heidegger und seine Konfidenten verließen daraufhin demonstrativ die Rektorenkonferenz. Was blieb, um die Ziele durchzusetzen, war der Weg über die Studentenschaft. Und hier ist die Tagung des Amtes für Wissenschaft der deutschen Studentenschaft in Berlin am 10.11. Juli 1933 ein ganz wichtiger Schritt, weil hier gewissermaßen die Studentenschaft sich selbst organisierte. An dieser Tagung nahmen nur zwei Professoren, einer davon Heidegger und der andere Bäumler, der in Berlin die Pädagogik vertrat, teil. Die auf der Konferenz erlassenen Richtlinien über die Fachschaftsarbeit, Fachschaften haben wir ja heute noch, nur die Richtlinien sind etwas anders, spiegeln Heideggers Vorstellungen wider. Hochschullehrer und Studenten sollten in Wissenschaftslagern ein geistiges Vertrauensverhältnis entwickeln, was allerdings bei dem von Heidegger durchgeführten Sammellager in Tottenau-Berg dann misslang. Standesdünkel eines überwundenen bürgerlichen Systems sollten abgestreift und gemeinsame hochschulpolitische Arbeit geleistet werden. Die politische studentische Führung und die Fachschaften sollten das Vorlesungsverzeichnis in einen militärischen Dienstplan umwandeln. Die Vorlesungen sollten nicht länger private Veranstaltungen der Professoren sein. Die deutschen Studenten marschierten offensichtlich wie zuvor die SA in die richtige Richtung, während die Professoren als Teil der konservativen Elite ängstlich über Katheder und Kanzeln wachten und sich dem großen Aufbruch nach wie vor verweigerten. Vielleicht als Zwischenbemerkung: In Freiburg gab es bei Machtantritt Hitlers nur zwei Parteigenossen unter der Professorenschaft. Am Ende des Krieges 1945 waren es über 50%. Davon war der Anteil bei den Medizinern am höchsten mit 76%. Die Führerverfassung der Hochschule war, wenn in ihrer badischen Ausprägung auch nicht das alleinige Werk Heideggers, so doch mit seiner tatkräftigen Hilfe, nicht zuletzt durch die Mobilisierung der Studentenschaft zustande gekommen. Die am 21. August 1933 in den Sommerferien, das macht man heute noch genauso, hastig erlassene neue Verfassung für die badischen Universitäten und die Technische Hochschule Karlsruhe kam völlig überraschend und wirkte, wie von ihren Schöpfern beabsichtigt, richtungsweisend. Alle deutschen Hochschulen bzw. Länder zogen binnen 2 Jahren nach. Hauptbestandteil der neuen Führerverfassung war die gestärkte Stellung des Rektors als allgewaltiger Leiter der Universität. Fortan, vom Ministerium eingesetzt, sollte er als seine Unterführer die Dekane bestimmen. alle parlamentarischen Kompetenzen der Gremien, Senat und Fakultäten wurden abgeschafft und ihnen lediglich eine beratende Funktion zugebilligt. Das funktionierte nicht richtig, das wurde auch etwas geändert. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Die von Baden ausgegangene hochschulpolitische Reform und natürlich ihr Hauptverfechter Heidegger wurden von Berliner Parteikreisen und den Ministerien aufmerksam beobachtet, sodass der Führerrektor und deutsche geistige Führer, also Heidegger, vom neuen preußischen Kultusminister Bernhard Rust, der dann auch Wissenschaftsminister, also Reichsminister wurde, einen Ruf an die Friedrich-Wilhelms-Universität, die heute Humboldt-Universität, erhielt, freilich entgegen den Wünschen der dortigen Kollegen. Die Front seiner Gegner festigte sich nämlich zusehends. Heidegger lehnte schließlich diesen Ruf nach Berlin ab und der Freiburger Dozentenschaft begründete er seine Ablehnung, nach Berlin zu gehen, mit dem Vorhaben, die Führerverfassung nunmehr endgültig in Freiburg umsetzen zu wollen, ich zitiere, und damit den einheitlichen Aufbau der künftigen gesamtdeutschen Hochschulverfassung vorzubereiten, Zitat Ende. Doch werde er mit Berlin, das so im Rundschreiben an die Dozenten hier, wohl im Hinblick auf die geplante Dozentenakademie engste Fühlung halten. Die Albert-Ludwigs-Universität sollte somit zur führenden nationalsozialistischen Hochschule umgestaltet werden. Heidegger hingegen wollte zusätzlich noch die junge deutsche Dozentenschaft entsprechend seinem Welt- und Wissenschaftsverständnis formen. Anlässlich der Immatrikulationsfeier im November 1933, da war er ja nun richtiger Führerrektor, referierte Heidegger über das Thema der deutsche Student als Arbeiter. In der nunmehr über den Rundfunk übertragenen Rede variierte er das Thema der Antrittsvorlesung in etwas schlichteren Worten. Der Aufruf an die deutschen Studenten, der Führer selbst, und allein ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz, Originalzitat, sehr bekannt, die Ansprache auf der Wahlkundgebung der deutschen Wissenschaft in Leipzig am 11. November und seine vehemente Unterstützung einer Loyalitätsadresse der deutschen Wissenschaft für Adolf Hitler, der Aufruf an die Gebildeten der Welt, all das sind Zeugnisse irrationaler Verblendung bzw. hilflose Versuche, seine im Grunde längst gescheiterte Hochschulreform doch noch zu retten. Höhepunkt dieses Drängens auf Vollendung der Revolution, was ihn in enge Nähe zu den Vorstellungen der SA von einer zweiten Revolution brachte, sollten seine Ausführungen in Tübingen sein. In seinem Referat »Die Universität im nationalsozialistischen Staat« forderte Heidegger einmal mehr die bedingungslose Hingabe von Studenten und Dozenten an die neue völkische Wirklichkeit. Heidegger hatte sich nach wenigen Monaten im Amt als Führer der Freiburger Universität als ungeeignet gezeigt, eine Hochschule zu führen. Sein rastloses Tun, seine vielen Auftritte mit den immer wieder beschworenen Beteuerungen des Neubeginns und nicht zuletzt seine Bevormundung der Kollegen, erteilte er doch sogar Ratschläge für das Verhalten im Sprechzimmer, offenbarten das Scheitern seiner Hochschulpolitik an der heimischen Universität. Meinungsverschiedenheiten mit dem Ministerium bildeten dann lediglich den Anlass, um als Führerrektor zusammen mit seinem Führungsstab, den Dekanen, am 23. April 1934 zurückzutreten. Er hatte die Universität ein Jahr lang geführt und ja, ziemlich durcheinander gebracht. Unbeirrt in seinen Grundauffassungen vom wahren Wesen einer deutschen Universität und unerschüttert in seinem Glauben an die Mission des deutschen Volkes, war der Philosoph vom Ausflug in die große Politik, wie einst Platon aus Syrakus, auf seine politische, philosophische Lehrkanzel zurückgekehrt. ob sich Martin Heidegger tatsächlich ab 1934 innerlich vom Nationalsozialismus gelöst hat, ja sogar eine oppositionelle Haltung eingenommen hat, ist, wie anhand von Auslegungen seiner Vorlesungen von philosophischer Seite gern argumentiert wird, zumindest unter Historikern umstritten. Die Historiker würden dagegen anführen, seine Bestrebungen, Heideggers Bestrebungen im Sommer 1934 nach dem Röhmputsch die Leitung der geplanten Dozentenhochschule zu übernehmen, deren inhaltliche Ausgestaltung deutlich die Handschrift Heideggers trägt, seine Aufnahme in die Akademie für Deutsches Recht in Berlin, sein Besuch in Rom 1936 und nicht zuletzt die Freistellung vom Volkssturm im Dezember 1944. All das zeigt zur Genüge, dass der große Philosoph nach wie vor ihm gewogene Gönner in hohen Parteikreisen hatte. Auch wenn nach Heideggers Demission im April 1934, mit der er das vollständige Scheitern seiner Hochschulpolitik sowohl lokal in Freiburg als auch auf Reichsebene dokumentierte, eine gewisse Normalität in den Hochschulalltag hier in Freiburg einzog, blieb die Albert-Ludwigs-Universität auch unter dem Hakenkreuz in einer Spitzenposition, in der sie schon Ende der Monarchie und auch in der Weimarer Zeit gewesen war. Die Rektoren Friedrich Metz, Geographie, und Otto Mangold, Biologie, wohl die überzeugtesten Parteigänger im Sinne der neuen Ideologie, standen zudem für zwei Fachrichtungen, Geographie und Biologie, die dem Kampf des deutschen Volkes um seinen Lebensraum besonders dienlich waren. Die medizinische Fakultät, bald die universitäre Hochburg der Bewegung, reihte sich in diesen Kampf zur Erhaltung und Förderung der Volkskraft, das sind natürlich alles zeitgenössische Zitate, nahtlos ein. Während des Krieges wurden dann auch mehrere medizinische Forschungsstätten, wie das Luftpathologische Institut, in das Klinikum integriert. Freiburger Medizinprofessoren bekleideten führende Positionen im Sanitätswesen der Wehrmacht und beteiligten sich, dies im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, auch an rassischen Selektionen bzw. Humanexperimenten, deren Ausmaß jedoch nach wie vor im Dunkeln liegt. Die anfängliche Begeisterung der Studierenden für den Aufbruch des deutschen Volkes erfuhr bald einige Dämpfer, als Pflichtsport, Lagerleben und Arbeitseinsatz eingeführt wurden und zulasten des Studiums gingen. Die Gleichschaltung der Korporationen und die angestrebte Umwandlung der Verbindungshäuser in Kameradschaftshäuser fand nicht überall begeisterte Zustimmung und lief sich, da von der Partei aus Angst vor homophilen Gemeinschaften auch nur halbherzig verfolgt, allmählich tot. Die Verbindungen, die Kooperationen fanden immer wieder Möglichkeiten, ihre überkommenen Rituale zu pflegen und sich nur äußerlich den politischen Erfordernissen anzupassen. Als in Kriegszeiten die Kontrolle der Partei und ihrer Gliedorganisation nachließ, konnten sich nicht nur in der Studentenschaft, sondern auch Professorenschaft tradierte Gewohnheiten wieder etablieren. Da nunmehr kriegsbedingt Akademiker benötigt wurden, revidierte die NSDAP ihren anti-intellektuellen Kurs und förderte gezielt die Wissenschaften und das Studium auch von jungen Frauen. Die Zahl der Studierenden war in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg an allen deutschen Universitäten stetig gesunken. Im Wintersemester vor der Machtübernahme, also im Wintersemester 32/33, waren in Freiburg 3211 Studierende eingeschrieben. Im letzten Friedenssemester im Sommer waren es etwa 700 weniger, 2534. Unterlagen Studentinnen ursprünglich einer Quotierung und wurden auch mit Hilfe des überall propagierten nationalsozialistischen Frauenbildes von der Hochschule verdrängt, so waren sie ab der Mitte des Krieges gesuchte Hörerinnen, auch in den naturwissenschaftlichen Fächern. Im Sommersemester 1944, also dem letzten ordentlichen Semester, was hier in Freiburg während des Krieges, während des Dritten Reiches lief, im Sommersemester 1944 beherrschte dann auch das weibliche Element, sehr zum Leidwesen vieler Professoren und Parteistellen, das äußere Bild der Freiburger Hochschule. Es waren erstmals mehr Frauen als Männer immatrikuliert. Zu Kriegsbeginn 1939 war die Universität wegen der frontnahen Lage Elsass, Rhein, der Stadt auf Anordnung der Wehrmacht geschlossen worden. Die auf Drängen von Rektor Mangold erfolgte Wiedereröffnung bereits im Januar 1940 bot dem Rektor und dem Senat nun endlich die Möglichkeit, in Berlin den Dank für die großartige Förderung der Grenzlanduniversität abzustatten. Reichsinnenminister Wilhelm Frick war für die Ehrung mit der Senatorenwürde bereits seit 1938 im Gespräch. Mit der spektakulären Verleihung dieser Auszeichnung am 10. März 1940 stand die Freiburger Universität einmal mehr wieder im Mittelpunkt. Die Rückeroberung des Elsass im Zuge des deutschen Angriffs auf Frankreich im Juni 1940 bedeutete dann das Ende der Grenzlandlage der Universität. Nunmehr bekam die nationalsozialistisch stark durchsetzte Freiburger Hochschule mit Eindeutschungs- und Umschulungsprogrammen für Elsässer, Luxemburger und gegen Kriegsende sogar für Norweger neue Aufgaben zugewiesen. Die im Kriege nachlassende parteiamtliche Überwachung hatte den Geisteswissenschaften wieder größere Freiräume eröffnet und konspirative Zirkel von Regimekritikern und später Gegnern entstehen lassen. Die Freiburger Kreise, im Kern die seit 1933 bestehende universitätsinterne Opposition, arbeitete seit November 1942 eng mit dem Widerstand der Beck-Gördeler-Gruppe zusammen. Gördeler und Bonhoeffer waren hier zu Gesprächen in Freiburg. Auch auf studentischer Seite fanden sich an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät kriegsversehrte junge Männer und Studentinnen zu einem oppositionellen Zirkel Kakadu, Kriegskrüppel an der Universität, zusammen. Mit der totalen Zerstörung der Freiburger Innenstadt und der dortigen Hauptgebäude der Universität kam der Lehrbetrieb Ende November 1944 zum Erliegen. Die Universitätsinstitute zerstreuten sich, bis auf die unentbehrlichen medizinischen, in alle Winde und bereiteten sich auf das Kriegsende und den Anbetracht der engen Bindungen an das Regime auf eine ungewisse Zukunft vor. Die Albert-Ludwigs-Universität in der Zeit des Dritten Reiches, so lässt sich resümieren, war beides zugleich. Eine gut nationalsozialistische Universität, wenn auch nicht die Hochburg der Bewegung, aber eine Spitzenposition hatte Freiburg auch damals. Und sie war aber auch ein Hort des Widerstandes, zumindest während des Krieges. Der einzige professorale Widerstand während des Dritten Reiches war hier in Freiburg. Die einst von Heidegger bewirkte Polarisierung des Lehrkörpers hatte bis zum Ende des Nationalsozialismus angehalten und sollte auch die Bemühungen um die Bereinigung nach der Kapitulation überschatten. 4 Tage nach dem französischen Einmarsch und somit noch vor der deutschen Kapitulation hatten die wenigen in Freiburg verbliebenen Professoren in einer Senatssitzung am 25. April 1945 die 12 Jahre der Unfreiheit mit einem Federstrich getilgt, sich zur alten Universitätsverfassung aus der Weimarer Zeit bekannt und einen Repräsentanten der am stärksten belasteten Fakultät zum neuen Rektor gewählt, den Pharmakologen Sigurd Janssen, der vielleicht persönlich nicht belastet war, aber die Fakultät war natürlich am meisten belastet. Doch die französische Besatzungsmacht bestand auf einer tiefgreifenden politischen Säuberung des Lehrkörpers als Voraussetzung für die Wiedereröffnung der Universität und internierte unverzüglich exponierte Parteimitglieder, sofern sie ihrer habhaft werden konnte, in einem Lager in Freiburg-Betzenhausen. Heidegger war nicht hier, sonst wäre er, der war in Beuron im Donautal, sonst wäre er sicherlich auch in Betzenhausen eingesperrt worden. Der erste bis Ende 1945 vollzogene Durchgang, also der Bereinigung, offenbarte eine erschreckende Bilanz. Die von Mitgliedern des Freiburger Widerstandskreises besetzten Reinigungsausschüsse hatten von den insgesamt 232 Lehrpersonen, 232 waren es insgesamt, 120 für zunächst entlassen bzw. suspendiert erklärt und von diesen wiederum 71 für eine weitere Tätigkeit als völlig ungeeignet befunden. Die Entlassungsquote sollte demnach ursprünglich bei 30% liegen, doch am Ende der Anfang der 50er Jahre als Fiasko endenden Epuration wurden schließlich nur 3 Hochschullehrer nicht wieder eingestellt. Die französische Besatzungsmacht, so lässt sich im Nachhinein und im Vergleich zu den anderen Siegermächten resümieren, hat die Universität und ihre häufig unbelehrbaren Angehörigen mit großer Langmut behandelt. Das von französischer Seite vorgegebene, an abendländischen Werten orientierte Bildungsprogramm fand schnell Befürworter an der neuen Hochschule. Propädeutikum, eine Art universitärer Vorkurs und das bis heute existierende Studium Generale, das damals eingeführt worden, die Breitenbildung, sollten der einseitigen Spezialisierung entgegenwirken und den rundum gebildeten Akademiker hervorbringen. Philosophie, Religion und die alten Sprachen, vor allem Latein, erlebten damals eine Renaissance. Bildung sollte vom Ideal her erst einmal zweckfrei erfolgen, bevor die berufsorientierte universitäre Ausbildung einsetzte. Auch wenn die Zahl der Studierenden nach Gründung der Bundesrepublik und mit dem wirtschaftlichen Aufstieg wieder anwuchs und sich im Jubiläumsjahr 1957, also vor 50 Jahren, als wir 500 Jahre alt wurden, mit gut 7000 Personen im Vergleich zum Höchststand der Zwischenkriegszeit verdoppelt hatte, blieb die Universitas noch ein geschlossenes, übersichtliches Ganzes. Und jetzt vielleicht am Schluss noch einige Bemerkungen zur der Reinigungsfall Heidegger. Heidegger wurde von den Franzosen suspendiert, erhielt Lehrverbot. Die Fakultät hat sich immer, die philosophische Fakultät, immer für eine Wiedereingliederung ihres berühmtesten Sohnes bemüht. Blockiert wurde das Ganze vom Senat. Und schließlich wurde am 19. Januar 1946 die Emeritierung verfügt mit Lehrverbot. Die Franzosen änderten das noch um, verschärften das noch, eine Zwangspensionierung, das heißt, er bekam nicht mehr volles Gehalt als Emeritus, sondern nur noch Pension. Die Freiburger Universität hat dieses vergleichsweise harte Verdikt bei erster sich bietender Gelegenheit zu revidieren versucht. Nachdem ein Spruchkammerverfahren Heidegger als Mitläufer eingestuft hatte, betrieb die ihrem berühmten Philosophen nach wie vor wohlgesonnene Fakultät eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Im Senat musste sich die wachsende Anhängerschaft einer vollen Rehabilitierung sagen lassen, sie überschätze wohl doch den geistigen Rang Heideggers, der eher ein Modephilosoph sei oder gar ein Scharlatan, dessen Lehre gefährlich sei und zu Recht unter das Lehrverbot falle. So Stimmen aus dem Senat damals. Dennoch gab der Senat mit einer knappen Mehrheitsvotum den Weg zur vorzeitigen Emeritierung Heideggers frei, die schließlich nach Überwindung formaljuristischer Schwierigkeiten und sehr unerquicklichen Auseinandersetzungen um die Person seines Vertreters endgültig im September 1951 vollzogen wurde. Heidegger wurde also emeritiert, das heißt in Ehren, sozusagen in den Ruhestand gesetzt, bezog volles Gehalt und durfte nun wieder lehren. Bis 1958 las Heidegger dann wieder stets in überfüllten Hörsälen. Aus Anlass des 500-jährigen Jubiläums der Universität 1957 trat er als einer ihrer berühmtesten Gelehrten öffentlich im Festzug der Talarträger auf. Der Fall Heidegger schien bereinigt, zumindest äußerlich und vorerst. Die Hoffnung auf eines denkenden, kommenden, ungesäumt kommendes Wort, auf eine klärende Stellungnahme zu seinem Verhalten 1933, erfüllte sich trotz vieler dieses Versäumnis anmahnender Stimmen nicht. Dass nach Martin Heideggers Tod, 26. Mai 1976 gestorben, posthum veröffentlichte Spiegel-Interview sollte dieser Klärung dienen, doch Heidegger war schnell wieder seiner alten Verteidigungsstrategie verfallen und wiederholte im Grunde nur seine Aussagen, die er 1945 vor dem Bereinigungsausschuss gemacht hatte. Die Einsicht in politisches und denkerisches Versagen, das Eingeständnis einer Verirrung, kam dem größten deutschen Philosophen des letzten Jahrhunderts vermutlich wegen der menschlichen Versuchung dieser Größe nicht in den Sinn. Moralisch und historisch gesehen ein schuldhaftes Verständnis, das indes in seinem kausalen Nexus der Wechselwirkung von Vita Activa und Vita Contemplativa durch weitere, vor allem philosophische Studien, erhellt werden müsste. Vielen Dank.